Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, nun ist wieder ein Jahr vergangen. Manche Erwartungen haben sich erfüllt, manche Befürchtungen sind eingetroffen, unerwartete Ereignisse haben wir vielleicht erlebt. Als wir Anfang des Jahres hier in unsere neuen Gemeinderäume gezogen sind, war bei manchen vielleicht eine Erwartungshaltung vorherrschend bezüglich des Gemeindewachstums. Wenn wir erstmal in anderen Räumlichkeiten sind, dann werden auch mehr Menschen in unsere Gemeinde kommen, weil wir möglichst zentral gelegen sind. Und es sind auch in der Tat einige neue hinzugekommen. Doch zum Ende des Jahres müssen wir auch feststellen, dass die meisten von ihnen nicht dauerhaft kommen oder geblieben sind. Möglicherweise macht sich jetzt Ernüchterung breit. Wir haben eigentlich schon mit mehr gerechnet. Woran liegt's? Oder wir beten schon seit einiger Zeit vielleicht für bestimmte Personen, dass sie doch zum Glauben finden mögen. Vielleicht dann auch den Weg in unsere Gemeinde finden. Doch scheinbar geschieht gar nichts. Hat das Gebet nichts bewirkt? Möchte der allmächtige Gott vielleicht gar nicht unsere Gemeinde segnen? Also, was tun? Ich glaube, dass uns allen mehr oder weniger eine Eigenschaft fehlt, die in der Bibel benannt ist und doch mal mehr in Vergessenheit zu geraten scheint: Geduld. Deswegen das Thema der heutigen Predigt, eine seltene Eigenschaft: Geduld. Ich lese dazu den Predigttext aus Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Mahnung zur Geduld. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Wenn wir diesen kurzen Abschnitt behandeln, stellen wir fest, dass mehrfach von Geduld die Rede ist. Die Geduld, die hier gemeint ist, bedeutet noch etwas anderes, als wir sie vielleicht bezeichnen würden. Die Bezeichnung der in unserem Text erwähnten Geduld kommt aus dem Griechischen und heißt auf Griechisch Hypomone und bedeutet so viel wie darunter bleiben. Unter einer Last aushalten, Leid standhaft ertragen. Sehr wahrscheinlich hatte der Jakobus hier Christen vor Augen, die vor allem auch von außen bedrängt wurden, die in Situationen der Verfolgung und Anfeindung kam, die wir in dieser Form gar nicht kennen. Und doch können innere Nöte so stark sein, dass sie einen Menschen, auch Christen, zur Verzweiflung treiben können. Doch Jakobus drückt all diesen Menschen jetzt nicht sein Mitgefühl aus, sondern fordert sie auf, geduldig zu sein. So hat wahre Geduld immer auch etwas mit rechtem Glauben zu tun. Das ist der erste Punkt der Predigt. Zur Geduld gehört der rechte Glaube. In Vers 7 schreibt Jakobus: So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Er ermahnt die Gläubigen, auch weiterhin standhaft auszuharren in der schwierigen Situation, in der sie sich befinden. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn ich daran glaube, dass sich diese Situation nochmal verändert, dass sich meine Lage verbessert. Wenn ich überhaupt keine Hoffnung, kein Vertrauen, keinen Glauben bezüglich einer Veränderung habe, dann brauche ich auch nicht in unerträglichen Leid auszuhalten. Dann verstehe ich die Leute, die ihrem Leben ein Ende setzen. Oder warum soll sich ein Mensch als Christ verfolgen lassen, wenn er gar nicht an Jesus glaubt? Warum solltest du noch weiterhin in unsere Gemeinde kommen, wenn du nicht daran glaubst, dass Jesus etwas bei uns verändert? In Hebräer 11, Vers 1 heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube hängt also mit Zuversicht und Hoffnung zusammen. Glaube bedeutet, nicht zu zweifeln, auch wenn ich jetzt überhaupt nichts sehe. Wenn wir meinen, es bleibt ja doch alles beim Alten. Der Glaubende hat seinen Blick auf Jesus Christus gerichtet und nicht auf die Umstände. Er vertraut ihm ganz allein und nicht seinen eigenen Eingebungen. In Sprüche 3, die Verse 5 und 6 heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn, an allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlässt du dich wirklich von ganzem Herzen auf den Herrn? Gedenkst du an ihn in all deinen Wegen, damit er dich recht führen kann? Und du nicht auf gut Deutsch gesagt zum wiederholten Male auf die Schnauze fällst? Wie steht es mit deinem Vertrauen zu Gott? Bei mir jedenfalls sieht es eher dürftig aus. Wir müssen ja zumindest zugeben, dass es im Blick auf Gemeindewachstum nicht so ist, dass wir alle Erwartungen Gottes erfüllt haben und darauf warten, dass er jetzt nun endlich eingreifen würde. Vielleicht will Gott auch gar nicht mehr Segen schenken, weil unser Unglaube, unsere Ungeduld und die eigenen Wege, die wir immer wieder gehen, ohne ihn überhaupt zu fragen, Gott daran hindern, reichen Segen über uns auszuschütten. Ich finde, hier sollte sich jeder Einzelne ernstlich prüfen, ob da nicht etwas dran sein könnte. Jakobus schreibt weiter in Vers 7, seid geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn, stärkt eure Herzen. Im Grunde, und dann erwähnt er die Bauern. Also siehe, der Bauer wartet geduldig auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig. Im Grunde genommen bleibt den Bauern nichts anderes übrig, als auf die Zeit der Ernte zu warten. Doch dies macht er auch aufgrund eines gewissen Vertrauens und der Hoffnung, dass es dann etwas zu ernten gibt. Wenn er davon nicht überzeugt wäre, dann bräuchte er es gar nicht, den Samen zu säen, dann könnte er sich diese Arbeit sparen. Doch wenn er dies getan hat, wartet er geduldig, bis das ersehnte Getreide oder Gemüse sowohl den Frühregen als auch den Spätregen empfangen hat. Erst wenn dieses geschehen ist, kann er anfangen zu ernten. Und dieser Vorgang wiederholt sich Jahr für Jahr. Eigentlich habe ich von Früchten und Ernten nicht viel Ahnung. Wenn ich Kartoffel oder Spinat brauche, gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir dort welche. Seit dem letzten Jahr ist es jedoch etwas anders. Aufgrund meiner Arbeit besuche ich einmal in der Woche eine ältere Dame, die auf einem großen Bauernhof lebt. Wenn ich von der Straße auf das Grundstück fahre, komme ich an einem schmalen Zugangsweg und rechts und links von diesem Weg befinden sich Felder, auf denen immer wieder eingesät wird. Anfangs habe ich das gar nicht großartig bemerkt, bis im Herbst der Mais so groß geworden war, dass ich nicht mehr auf das anliegende Grundstück schauen konnte. Da bin ich dann noch langsamer gefahren und mir ist aufgegangen, wie der Mais im Laufe von Wochen und Monaten in die Höhe geschossen ist. Das passiert aber nur dann, wenn der Besitzer des Hofes so lange wartet, bis der Mais geerntet werden kann. Er braucht dazu Geduld. Ja, es bringt ihm auch nichts, wenn er schon im August versuchen würde, den Mais zu ernten und die Pflanzen auszureißen. Der Mais wäre ungenießbar und könnte auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr geerntet werden. Will der Bauer die Frucht ernten, bleibt ihm nichts anderes übrig, als auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, bis die Frucht reif ist. Alle vorherigen Manipulationsversuche wären zum Scheitern verurteilt. Wie viele fromme Aktivitäten werden auch in christlichen Kreisen getätigt, weil man meint, wir müssen doch jetzt etwas tun. ohne den Zeitpunkt abzuwarten, bis die Zeit reif ist. Doch sowohl in der Landwirtschaft als auch in allen anderen Situationen ist es doch der allmächtige Gott, der das Gelingen schenkt. Er ist derjenige, der den Zeitpunkt bestimmt. In den Klageliedern heißt es, Kapitel 3, 26, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Geduldig sein und auf Hilfe zu hoffen, das gehört zusammen. Ich bin manchmal geneigt zu übersetzen, nicht auf die Hilfe des Herrn hoffen, sondern auf die Hilfe des Herrn zu warten. Darauf vertrauen, hoffen und warten, dass der Herr eingreift. Und ich habe in der Tat schon oft die Erfahrung gemacht, dass es nicht die Frage ist, ob der Herr hilft, sondern wann. So wird dieser Vers in der Schlachterbibel auch folgendermaßen übersetzt. Gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. So lasst uns nun nicht resignieren oder vorzeitig aufgeben, sondern geduldig auf das Eingreifen unseres Herrn warten und unsere Hoffnung darauf nicht verlieren. Wie Jakobus im Vers 8 weiter schreibt, seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. In Vers 10 redet Jakobus dann von der Vorbildfunktion der Propheten. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Er wird die Propheten des Alten Testamentes vor Augen gehabt haben, die schwere und leidvolle Situationen geduldig ertragen haben. Durch diese Propheten und diese Propheten sollen wir uns zum Vorbild nehmen und aus ihrer Vorbildfunktion lernen. Ich denke da jetzt nicht nur an Jeremia und Hesekiel, die einiges ertragen mussten, sowohl ihre gottlose Umgebung, als auch sonst manche schwere Not und Einsamkeit. Und trotzdem haben sie mit Gottes Hilfe tapfer durchgestanden. Oder auch Mose. Welch eine ermüdende Wüstenwanderung ist das gewesen. Immer wieder neue Herausforderungen. Das ständige Murren und Aufbegehren der Israeliten. Allerdings sind die Situationen der einzelnen Propheten und Gottesmänner ganz individuell. Bei Abraham vergehen zwischen der Ankündigung Gottes, ihn zum großen Volk zu machen oder seinen Nachkommen das Land zu geben und der Geburt seines ersten Sohnes Isaak, 25 Jahre. Bei Nehemia dagegen ist es ganz anders. Als einer seiner Brüder ihm mitteilt, wie es den aus der Gefangenschaft entronnenen Juden geht, setzte sich Nehemia nieder und weinte, trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Doch bereits einige Monate später erlebt Nehemia in Jerusalem mit, wie der Bau der Mauer vollendet wird. Während Abraham auf die Hilfe des Herrn 25 Jahre warten musste, kam die sichtbare Hilfe bei Nehemia bereits einige Monate später. Warum das so ist, das wissen wir nicht. Das liegt allein an der Souveränität Gottes. Ich kann nicht sagen, wieso ich zum Glauben an Jesus Christus finden durfte, mein Bruder jedoch nicht. Ich weiß nicht, warum es Gemeinden mit mehreren hundert Gottesdienstbesuchern gibt und dann aber auch Gemeinden, wo nur 20 oder 30 hingehen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Jesaja 55, 8 und 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und gerade weil das so ist, sollten wir uns bedingungslos dem Herrn ausliefern. In Geduld und in der Hoffnung, wenn wir auch den Weg nicht wissen. Ihm trotzdem zutrauen, dass er uns den richtigen Weg weist. Das können wir von den Propheten lernen. Deswegen schreibt der Jakobus ja auch, siehe, wir preisen selig, die erduldet haben, in dem Namen des Herrn. Nicht einfach die, welche geduldig sind und abwarten können, sondern die, die erduldet haben in dem Namen des Herrn, die um Gottes Willen gegen allen Augenschein standhaft ausgeharrt haben. Als letztes Beispiel erwähnt Jakobus den Hiob, von dessen Geduld wir gehört und gelesen haben. Vom Teufel übelst versucht und angegriffen, weiß Hiob keinen Ausweg mehr, außer darauf zu hoffen, dass der allmächtige Gott irgendwann doch eingreifen muss. Er versteht zwar den Grund seines Leidens nicht, doch trotzdem sagt er Gott nicht ab. Und obwohl es lange dauert, kommt es am Schluss zu einem guten Ende. Jakobus schreibt es so, Vers 11. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Wohlgemerkt, der Herr und nicht die Umstände. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Wir haben berechtigten Grund zur Hoffnung, denn der Zorn Gottes währt nicht ewig, sondern er ist ein barmherziger, gnädiger und gütiger Gott. Wir haben im ersten Predigtpunkt beachtet, dass Geduld auch mit Glauben zusammenhängt. Der Gläubige also lernt, besonders in notvollen Zeiten, beständig auf den Herrn zu sehen und von ihm Hilfe zu erwarten. Dabei helfen kann uns das Bild des Bauern, der geduldig auf die kostbare Frucht wartet. Als Vorbild dienen uns die Propheten, die standhaft und beharrlich im Glauben ausgeharrt haben. Ich komme jetzt zum zweiten Predigtpunkt. Geduld ist auf ein Ziel ausgerichtet. Einfach nur geduldig abwarten und mal schauen, was die Zukunft so bringt, ist wenig sinnvoll. Wenn ich schon aufgefordert werde, geduldig auszuhalten, dann möchte ich gerne auch wissen, wofür das alles. Was kann ich hinterher erwarten? Welches Ziel steuere ich an? Zuerst einmal ist das Ziel, wenn scheinbar längere Zeit nichts passiert, dass ich darauf warte, dass der Herr eingreift. Doch es gibt ein Ziel, welches noch darüber hinausgeht. Jakobus beschreibt es in mehreren Versen, so zum Beispiel auch in Vers 7. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Oder Vers 8. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Möglicherweise rechnet Jakobus sogar noch damit, dass Jesus wiederkommt, wenn er noch auf der Erde lebt. Wie dem auch sei, Jakobus fordert die Mitchristen nicht nur dazu auf, geduldig zu warten, bis der Herr Jesus eingreift und eine schwierige Lage verändert oder beseitigt, sondern er fordert sie dazu auf oder ermutigt sie, so lange auszuhalten, bis der Herr wiederkommt. Also praktisch ein ganzes Leben lang. Geduld ist demnach die Eigenschaft, die unbedingt zu einem Christen dazugehört. Das letztliche Ziel, welches dem Gläubigen vor Augen steht, ist die Wiederkunft Jesu, die Vereinigung mit ihm, dass wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Deswegen machen wir das alles hier. Darum machen Christen weiter, auch wenn vieles manchmal gar nicht danach aussieht. Spätestens dann werden wir sehen, dass alle Ungeduld und Sorgen völlig umsonst gewesen sind. Denn nur weil der Herr scheinbar nicht eingreift, heißt das ja nicht, dass es ihm deswegen egal ist. Wenn wir erstmal am Ziel angelangt sind, werden wir keine Fragen mehr zu stellen brauchen, denn dann wird alles völlig klar sein für uns. Der Schreiber des Hebräerbriefes fordert uns auf: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hebräer 12, 1 und 2. Es ist ein Kampf, den wir zu bestreiten haben. Ein Kampf gegen den Teufel, gegen die Welt, gegen unsere Sünden und gottlosen Begierden und gegen die Ungeduld. Ein Kampf, den wir nur siegreich beenden können mit Jesus. Wer versucht, alleine zu kämpfen, wird diesen Kampf verlieren. Wir sollen aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus, der in uns den Glauben angefangen hat, er wird ihn auch vollenden. Der Empfänger des Jakobusbriefes oder die Empfänger des Jakobusbriefes sind die 12 Stämme in der Zerstreuung. Vermutlich gläubig gewordene Juden, die außerhalb Israels lebten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie mit Verfolgung und Anfeindungen zu tun hatten. Sie befanden sich möglicherweise in einer Situation, in der es für sie zunehmend schwieriger wurde. Und in diese Lage hinein schreibt Jakobus die Aufforderung, geduldig zu sein und die Herzen zu stärken. Sie sollen noch weiter aushalten und nicht aufgeben. Offensichtlich rechnet der Jakobus gar nicht so sehr damit, dass sich ihre Situation noch verändert oder sogar zum Guten wendet, sondern vielmehr damit, dass sie geduldig warten müssen, bis Jesus wiederkommt oder sie den Märtyrertod sterben. Er will ihren Blick von der gegenwärtigen Situation weglenken, hin zum Ziel, das Kommen des Herrn. Und er möchte auch, dass wir eine andere Blickrichtung bekommen. Du und ich, wir sollen uns ausrichten auf den wiederkommenden Herrn. Ja, unser Leben hier ist nur eine Durchgangsstation. Das Beste, Großartigste kommt erst noch. Ich kann Paulus verstehen, dass er eine Sehnsucht hatte, in den Himmel zu kommen. Ich wünsche dir diese Sehnsucht auch. Philipper 1, 23 und 24. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euren Willen. Natürlich wäre es für ihn viel besser gewesen, zu sterben und bei Jesus zu sein. Aber er musste noch auf Erden aushalten und manches Leiden erdulden. Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang, sondern Kampf. Uns Christen hier geht es dabei trotz mancher Not noch sehr, sehr gut. Wir brauchen nicht zu hungern oder zu dürsten. Wir müssen nicht frieren, werden nicht um unseres Glaubens willen verfolgt und verprügelt. Und es wurde auch noch kein Stein durch unsere Fensterscheibe geworfen. Manchen unter uns ist vielleicht die Lust auf dem Himmel vergangen, weil er zu sehr mit der Erfüllung seiner Wünsche auf Erden beschäftigt ist. Wir müssen alle immer wieder lernen, der Züchtigung Gottes standzuhalten. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Hebräer 12, Vers 7. Es ist also gut und nötig für uns, wenn wir dulden müssen. Wenn uns nicht alles gleich sofort gegeben wird. Gott möchte uns erziehen. Er möchte uns enger an sich binden. Dadurch soll unser Vertrauen zu ihm gestärkt werden. Und wir können aus der Erfahrung lernen. Welch eine Beschreibung ist das? Der allmächtige Gott erzieht mich als sein Kind. Er gibt sich mit mir ab. Das lange Warten bringt natürlich die Gefahr, birgt die Gefahr der Ungeduld mit sich. Und somit auch der Unzufriedenheit. Ja, es kann so weit kommen, dass wir unsere schlechte Laune an unseren Glaubensgeschwistern auslassen. Dass wir uns vorschnell über Dinge aufregen, die eigentlich gar keinen Anlass dazu bieten. Und davor warnt uns der Jakobus in Vers 9. Sollt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Bevor wir uns also über den anderen aufregen, ihn vielleicht sogar verurteilen, sollten wir gut darauf achten, dass wir nicht zum Schluss selbst verurteilt werden. Denn Jakobus schreibt in Vers 9 weiter, siehe, der Richter steht vor der Tür. Der Jakobus schreibt zweimal in diesem Abschnitt vom Kommen des Herrn, beziehungsweise, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Damit möchte er den Gläubigen Mut machen, sie trösten, in ihren schwierigen Situationen auf Christus, den Herrn, den Erlöser zu warten. Es ist eine freudige Erwartung. Einmal schreibt er jedoch davon, dass Christus als der Richter vor der Tür steht. Ein Richter, der nicht das Problem hat, dass er uns aus Mangel an Beweisen freilassen muss. Sondern Jesus kennt uns ganz genau. Er kennt dich besser als du selbst. Alle unsere Taten und Gedanken liegen offen vor ihm, auch wenn wir gegeneinander seufzen. Ich muss zugeben, dass dies für mich kein freudiger Gedanke ist. Jesus kommt ja nicht nur wieder, um die Seinen zu sich zu holen, sondern er kommt auch als Richter, der die ganze Welt richten wird. Wenn ich auf mich selber sehe, geht mir erschreckend auf, dass Jesus mich verurteilen muss. Das heißt, mein Platz wäre in der Hölle. Ich kann der Ankunft Jesu nur freudig entgegensehen, weil er selber das einzig gültige Opfer vor Gott dargebracht hat, was mich erlösen wird. Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben, damit wir ewig bei ihm bleiben können. Seinen stellvertretenden Tod rechnet Gott uns als Gerechtigkeit an. Wenn du nicht an Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser glaubst, stehst du unter dem Zorn Gottes und hast keinen Frieden mit ihm. Wenn du einen Platz im Himmel haben willst, kehre um und glaube an das Evangelium. Bete zu Jesus, bekenne ihm deine Schuld und Sünden und bitte um die Vergebung deiner Schuld. Bete wie der Zöllner, Gott sei mir Sünder gnädig. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Ich habe im ersten Predigtpunkt darüber gesprochen, dass Geduld mit echtem Glauben zu tun hat. Ein Glaube, der um den Retter Jesus weiß, der damit rechnet, dass Jesus eingreift, dass er uns nicht alleine lässt. Gelebte Geduld ist glaubensvolle Erwartung. Im zweiten Punkt habe ich ausgeführt, dass Geduld auf ein Ziel ausgerichtet ist. Das große Ziel, dem wir alle entgegengehen, ist die Begegnung mit Jesus, unserem Herrn. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er wird uns ans Ziel bringen. Dort werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dabei bist. Ich schließe mit einem Vers aus dem Hebräerbrief, Hebräer 10, 35 und 36. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Amen. Wir singen das nächste Lied, die Nummer 169.